Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments.
Und jetzt geht's los.
Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen. Anna, worüber sprechen wir heute?
Heute sprechen wir wieder mal über ein praktisches Thema. Als Ausgleich zu unserem abgeschlossenen Theorieblock zum Thema Lesbarkeit. Diesem Thema haben wir uns den letzten 4 Folgen gewidmet und deswegen nehmen wir wieder ein praktisches Thema. Und ich würde gerne die Folge beginnen mit einer einfachen Frage. Martina, was ist für uns lebensnotwendig und wird ganz selbstverständlich jeden Tag verwendet?
Kaffee, würden vielleicht manche sagen, aber ich würde jetzt mal sagen Wasser.
Okay, das war easy. Das stimmt, aber was schätzt du denn, wie viel Wasser du allein pro Tag im Durchschnitt verbrauchst?
Gleich so schwierige Fragen zu Beginn. Also ich weiß, dass man sehr, sehr viel Wasser verbraucht, mehr als man im ersten Moment denkt und das meiste durch so Sachen wie die Klospülung, Duschen, die Nahrung und das Wasser, was dafür notwendig ist. Ich würde jetzt mal schätzen, Pi mal Daumen, 60 Liter?
Ja, das klingt nach viel, aber tatsächlich der durchschnittliche Eigenbedarf einer Person liegt bei 130 Liter pro Tag. Also ganz schön viel. Und das heißt, dass wir eine ziemlich große Menge an Wasser brauchen, um diesen durchschnittlichen Tagesbedarf von Wien, also von 2 Millionen Menschen, abdecken zu können. Und in Wien haben wir das große Privileg, Hochquellwasser aus dem Gebirge trinken zu dürfen. Das ist auch nicht so ganz selbstverständlich. Wien ist ja für sein gutes Wasser bekannt und ich glaube, das ist auch das Erste, was viele Leute oder zumindest was ich immer mache, wenn ich aus dem Ausland zurückkomme. Ich gehe mal in die Küche und trinke mal ein großes Glas kaltes, klares Wasser. Ich glaube, das machst du auch, oder?
Ja, es ist auch das, was ich am meisten vermisse, muss ich sagen, wenn ich längere Zeit nicht in Wien bin. Einfach das gute Wiener Wasser. Und es ist auch wirklich, ja, viele Leute sagen auch, boah, euer Wasser ist so gut. Wie macht Wien das? Ja, Anna, wie macht Wien das?
Das ist eine sehr gute Frage und irgendwie, ich finde das sehr, sehr spannend und deswegen haben wir uns gedacht, reden wir mal zunächst ein bisschen allgemeiner darüber, wie kommt denn das Wasser aus dem Gebirge in den Wiener Wasserhahn? Das ist nämlich ein extrem komplexes, innovatives, nachhaltiges und ja auch über 150 Jahre altes System, das das zustande bringt. Zusammenfassend kann man sagen, Wasser wird aus unterschiedlichen Quellen, also heute sind es über 70 Quellen, in den niederösterreichisch-steirischen Alpen gesammelt und auf 2 Hochquellenleitungen aufgeteilt, die das Wasser dann nach Wien transportieren. Und zwar das ganz ohne das Wasser zu pumpen. Das Wasser wird Großteil durch einen gemauerten Kanal geleitet, zum Teil dann auch über Aquädukte, die dann die Täler überbrücken. Man nennt sie auch Gravitationsleitungen, weil eben von der Quelle nach Wien das Wasser in einem steten Gefälle von etwa 2 Grad fließt und deswegen muss man eben das Wasser nicht pumpen, weil es einfach nach unten fließt. Und in Wien wird das dann in sogenannten Wasserbehältern oder Reservoirs gesammelt und von dort in das Wasserrohrsystem umgeleitet, wo es dann zu den einzelnen Häusern abzweigt. Und das System ist eben über 150 Jahre alt und wurde unter Kaiser Franz Josef geplant und gebaut.
Es ging ja damals in erster Linie darum, die allgemeine Wasserversorgung in Wien zu verbessern. Deshalb hat man halt dieses Monsterprojekt gestartet und einfach wirklich eine gute Qualität für die Leute zugänglich zu machen und auch immer konstant einen Wasservorrat in der Großstadt, die Wien ja damals schon war, zu gewährleisten. Weil zu der Zeit, soweit ich weiß, wurde ja in erster Linie Donauwasser schon gefiltert, aber Donauwasser verwendet, was natürlich trotzdem sehr stark verunreinigt war und zu den konstant wiederkehrenden Seuchen wie Cholera und Typhus beigetragen hat. Daher kam halt dann die Idee, das Wasser direkt aus dem Gebirge zu beziehen, und man hat sich dieses extrem gut durchdachte System überlegt, wie man das auch eben, wie du erwähnt hast, ohne Pumpen schafft, was ich sehr beeindruckend finde, weil es ist nicht 10 Kilometer weg, das sind schon 150 bis 180 Kilometer Wegstrecke, die da überbrückt werden mit dieser Hochquellwasserleitung. Und nicht nur die Qualität konnte man deutlich verbessern des Wassers mit dieser Hochquellwasserleitung, sondern es gab zuvor auch immer wieder Wassernot, weil es eben kein gut ausgebautes Wassernetz gab. Und nach dem Bau der Hochquellwasserleitung war das auch Geschichte in Wien.
Ja, genau so war es eben. Dieses Monsterprojekt konnte nun zustande gebracht werden, indem sich sehr viele Leute zusammengesetzt haben. Und da muss man auch den Geologen Eduard Süß nennen, der da maßgeblich an der Planung beteiligt war, der sich eben angeschaut hat, welche Quellgebiete sinnvoll sind. Und man hat sich dann für das Gebiet in den niederösterreichisch-steirischen Alpen entschieden. Das wurde dann von der Stadt Wien gekauft, das Gebiet, und befindet sich auch nach wie vor im Besitz der Stadt Wien. Das finde ich auch extrem spannend, dass halt so ein großes Quellgebiet der Stadt Wien gehört. Und man hat dann 1870 mit dem offiziellen Bau begonnen. Und die Bauarbeiten wurden dann an mehreren Stellen entlang der gesamten Strecke und im Stadtgebiet parallel durchgeführt. Im ersten Baujahr, ich habe nachgeschaut, waren circa 2500 bis 3000 Arbeiter beschäftigt, und in den folgenden Baujahren wurde diese Zahl zum Teil verdoppelt. Also es waren sehr, sehr viele Menschen eben an diesem Bau beteiligt, und 3 Jahre später, also eine sehr, sehr kurze Bauzeit, wurde dann die erste Hochquellenleitung fertiggestellt, und sie endet in dem Wasserbehälter am Rosenhügel, den vielleicht einige von euch auch kennen. Feierlich wurde die Hochquellenleitung eben am Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz durch Kaiser Franz Josef eröffnet. Und der Hochstrahlbrunnen, ich glaube, den kennt aber auch wirklich jeder und weiß, dass das ein Wahrzeichen ist für den Bau der ersten Wiener Hochquellleitung.
Da vielleicht gleich anknüpfend, weil ich erst gestern am Hochstrahlbrunnen vorbeigegangen bin und zeitgleich jetzt, aber auch vor einigen Tagen die Feierlichkeiten anlässlich 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg und Befreiung der Stadt Wien überall in Wien stattfinden und es dort auch einige Messen und Lesungen gegeben hat. Es war ja auch so, hast du mir vor kurzem erzählt, dass die Wiener Hochquellwasserleitung ja bedroht war, eigentlich zerstört zu werden, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, weil die SS eben kurz vor Kriegsende vorhatte, die Aquädukte zu zerstören, um die Wasserversorgung von Wien zunichte zu machen. Und ein Mitarbeiter der Wasserwerke, Josef Smetana, konnte das zum Glück vereiteln. Aber das nur so, weil es jetzt gerade zum Zeitpunkt passt, sei auch noch zu erwähnen.
Absolut, weil es ist nicht selbstverständlich, dass während des Kriegs eigentlich eine funktionierende Wasserversorgung vorhanden ist. Und ja, zum Glück wurde das vereitelt. Also natürlich im Zweiten Weltkrieg wurden Teile der Hochquellenleitungen beschädigt, aber Gott sei Dank jetzt nicht so gravierende Schäden, dass ganze Aquädukte zerstört worden sind. Also das war wirklich ein sehr großes Glück, was wir da hatten. Und zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges gab es ja schon auch die zweite Wiener Hochquellenleitung, weil kurz nach Inbetriebnahme der ersten wurde man sich schnell klar, okay, war ein super System. Es hat sich aber gezeigt, dass der Bedarf doch nicht ganz gedeckt werden konnte und dass eigentlich gar nicht so viel Wasser in den Reservoirs gespeichert werden konnte. Und es wurde schnell klar, dass man das noch weiter ausbauen muss. Und deswegen hat man dann ab 1901 mit dem Bau der zweiten Hochquellenleitung begonnen. Die ist um 30 Kilometer länger als die erste und deren Bau hat dann 9 Jahre gedauert. Also, dass man sich's nochmal vorstellen kann, zusammenfassend: die erste Hochquellenleitung ist 150 Kilometer lang. Sie besitzt 30 Aquädukte, die die Täler überqueren. Der Start ist bei der Quelle Kaiserbrunn, also beim Raxgebiet, und führt über Hirschwang, Peierbach, Neunkirchen, Bad Vöslau, Baden und Mödling nach Wien und endet dann in dem Behälter beim Rosenhügel. Die zweite Hochquellenleitung ist 180 Kilometer lang. besitzt viel mehr Aquädukte, nämlich 100, und startet im steirischen Hochschwabgebiet und führt über Lunz am See, Gaming, Scheibs, Wilhelmsburg und Rekerwinkel nach Wien und endet dann in dem Wasserbehälter in Lainz. Insgesamt haben wir heute in Wien 31 Wasserbehälter und es werden die Wasserbehälter erneuert oder vergrößert. Beispielsweise wird gerade ein neuer bei Neusiedl am Steinfeld gebaut.
Ja, und spätestens jetzt werden sich unsere Zuhörerinnen ja wahrscheinlich fragen, was die Hochquellwasserleitung denn jetzt mit Restaurierung, dem Thema unseres Podcasts, zu tun hat. Und ja, die Hochquellwasserleitung bringt uns nicht nur das wunderbare Wiener Leitungswasser, sondern es handelt sich auch um technische Bauten mit einer wirklich sehr schönen und außergewöhnlichen Architektur. Und diese ist als eher schlicht zu bezeichnen, also die Funktion steht ganz klar im Vordergrund, die Bauweise ist auch gut ersichtlich. Die Gemeinsamkeit von allen, sie sind materialsichtig, also das Natursteinmauerwerk, der Fugenschnitt, das sind wirklich die Merkmale, die diese Bauten ausmachen. Sie sind alle höchst präzise gearbeitet und wenn man mal ein Auge dafür entwickelt hat, sieht man sie einfach überall im Süden von Wien. Und was auch spannend ist, dass ja zeitgleich die historistischen Pracht- und Monumentalbauten auf der Wiener Ringstraße errichtet wurden, die allesamt natürlich sehr repräsentativ, sehr ornamental ausgestaltet sind und das in starkem Kontrast eigentlich zu diesen technischen Bauten steht. Aber ich finde halt, die technischen Bauten, die sprechen einfach für sich, was die Qualität der Ausführung angeht. Und viele dieser Bauten, also ein Großteil der Anlagen und Einrichtungen, steht auch unter Denkmalschutz. Und Anna, du hast in den letzten Jahren bei ein paar ja restauratorisch gearbeitet. Und das ist das Thema unserer heutigen Folge, dass du uns ein bisschen näher über diese Projekte berichtest.
Genau, ich habe mir gedacht, wir können über ein paar Projekte reden, aber prinzipiell muss dazu gesagt werden, dass die Erhaltung dieser Infrastruktur und der Bauten, also der Stadt Wien, obliegt. Genauer gesagt der Magistratsabteilung Wiener Wasser, die MA31. Und Wiener Wasser macht auch in regelmäßigen Intervallen die sogenannte Abkehr. Da wird dann abschnittsweise ein Teil der Hochquellenleitungen gesperrt und der gemauerte Kanal wird dann wirklich abgekehrt. Also von allen Sedimenten, die sich halt dann im Kanal absetzen. Es wird dann geschaut, ob irgendwie, in welchem Zustand die Fugen sind, in welchem Zustand auch die ganzen Insulationen, die in den Kanälen vorhanden sind, in welchem Zustand die sich befinden, ob da etwas ausgetauscht werden muss. Interessant ist nämlich auch, dass in der zweiten Hochquellenleitung eine Stromleitung führt und also solche Sachen werden dann gewartet. Wenn es jetzt aber darum geht, dass eine Instandsetzung oder Sanierung an der Außenschale dieser Bauten geplant ist, dann kommen eben die Restauratorinnen ins Spiel. Weil wenn es um die Erhaltung der Oberfläche geht, dann ist es natürlich unser Fachgebiet. Und da die Objekte eben unter Denkmalschutz stehen, wird bei einem Vorhaben werden immer Restauratoren mit einbezogen. Und alles hat eigentlich mit einer Diplomarbeit von meiner Arbeitskollegin zusammen mit einer Studienkollegin angefangen. Die beiden haben eine Diplomarbeit zum Liesinger Aquädukt geschrieben. Du erinnerst dich sicher.
Ja, ich erinnere mich. War fast zeitgleich, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und war ein harter Kontrast zu meiner Diplomarbeit, nämlich allein was die Größe angeht. Und da zeigt sich auch sehr schön, dass wir in der Steinrestaurierung mit sehr, sehr kleinen Objekten, aber auch sehr, sehr großen technischen Bauten konfrontiert sind, also Kilometern an Natursteinmauerwerk, das es zu erfassen und nachher auch zu restaurieren gilt, wobei bei der Restaurierung ja dann auch eine Baufirma mit am Werk war und das Ganze unter restauratorischer Begleitung stattgefunden hat. Also es sind dann nicht nur Restauratorinnen, die wirklich praktisch bei so einem Riesenprojekt arbeiten. Aber die Diplomarbeit damals war echt spannend und eine wirklich schöne Arbeit, weil sie halt verschiedene Aspekte der Steinrestaurierung aufgegriffen hat. Also ich kann mich erinnern, es ist eine sehr, sehr umfassende Bestandsanalyse vorgenommen worden. Die ganzen Natursteine und Mörtel, die verwendet wurden, wurden analysiert, die vorgefundenen Schadensbilder dokumentiert und die Ursachen dazu eruiert. Da gab es auch eine wunderschöne Grafik, die einfach gezeigt hat, wie die Ausrichtung der Bauwerksflächen zu den Himmelsrichtungen Einfluss auf die vorgefundenen Schadensbilder hat. Also das war sehr, sehr spannend, sehr komplex. Und die Kolleginnen haben es aber wirklich geschafft, das auf eine sehr verständliche Art und Weise alles niederzuschreiben letztendlich. Und es war ja auch dann die Grundlage für die nachfolgende Restaurierung des Aquädukts.
Genau. Im Zuge ihrer Diplomarbeit haben sie eben, wie du es gesagt hast, neben einer Bestands- und Zustandserfassung ein Maßnahmenkonzept für die allgemeine Restaurierung oder Sanierung der Aquädukte. Und sie haben eben eine Musterfläche angelegt. Die Musterfläche dient dazu, dass man die verschiedenen Maßnahmen, die Materialwahl, die Methodik anhand einer vordefinierten repräsentativen Fläche erprobt. In ihrem Fall war das ein Bogenabschnitt vom Liesinger Aquädukt, das eben Teil der ersten Hochquellenleitung ist. Und das Aquädukt besteht aus einem mehrbogigen Natursteinmauerwerk mit zahlreichen verschiedenen Natursteinvarietäten. Also im Zuge der Arbeit haben sie wirklich alle verwendeten Steinsorten identifizieren können. Und diese Musterfläche dient einerseits als Vorlage für die Baufirma dann, dass sie einfach wissen, okay, am Ende ist das das Ziel, so sollen die Oberflächen ausschauen, mit diesen Materialien und mit dieser Methodik soll gearbeitet werden. Die Musterfläche dient aber auch als Kalkulationsgrundlage. Man kann da nämlich anhand einer größeren Musterfläche gut abschätzen, wie viel Material wird benötigt, wie lange braucht ein jeweiliger Arbeitsschritt.
Und solche Musterflächen sind ja speziell bei denkmalgeschützten Gebäuden da noch die Grundlage, um mit dem Bundesdenkmalamt das Maßnahmenkonzept durchzudiskutieren und zu schauen, ob das die Erwartungen aller Stakeholder erfüllt und dem Objekt gerecht wird. Also damit man nicht alles restauriert und dann kommt man drauf, das war vielleicht doch zu viel gereinigt. Also ist ja auch immer wichtig, das nochmal vorab zu besprechen, bevor man dann wirklich das ganze Objekt restauriert.
Und es ist nämlich auch cool, weil im Zuge der Musterfläche kann man sich auch mit Fragen beschäftigen, die vielleicht im Zuge der Ausführung nicht immer den Platz bekommen oder so viel Raum bekommen, wie es eigentlich haben sollte. Wenn es eben darum geht, man macht zum Beispiel verschiedene Muster von den verschiedenen Fugenmörteln oder man schaut sich an, was ist das beste Ersatzgestein, weil es ist ja eben oft schwierig, dann Ersatzmaterial zu finden, weil oft sind die Steinbrüche nicht mehr aktiv, sie wurden aufgelassen oder sie sind nicht bekannt, man bekommt nicht mehr die gleiche Qualität, weil eben auch wenn man zum Beispiel jetzt noch Stein aus demselben Bruch bekommt, ist es aber schon in einer ganz anderen Bankung. Das heißt, die Farbe, die Struktur, die Qualität des Steinblocks kann sich verändern. Also das sind schon große Themen und Fragen, mit denen man konfrontiert ist. Und im Zuge einer Musterfläche kann man aber eben gerade diese Fragen gut klären und kann das erproben. Und wir haben eben vor kurzem diese Musterfläche vom Liesinger Aquädukt auch evaluieren können. Das ist der nächste große Punkt. Evaluierung, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil also zu dem Zeitpunkt war dann die Musterfläche 10 Jahre alt. Ein gutes Zeitintervall, um sich das noch einmal anschauen zu können, um bewerten zu können, wie verhält sich der Fugenmörtel, wie verhält sich die Steinersatzmasse, wie gut fügt sich das Ersatzgestein in den umliegenden Bestand ein, müssen wir da etwas adaptieren, funktioniert etwas nicht, müssen wir Rezepturen anpassen, also das sind dann eine ganze Reihe an Fragen, die dann mit Hilfe der Evaluierung beantwortet werden können, wo man dann nochmal dem Auftraggebern und allen Stakeholdern dann sagen kann, das Konzept hat sich bewährt oder das Konzept ist an sich gut, man muss da und da noch Adaptierungen treffen und dann gibt es auch für sie die Gewissheit, okay, das funktioniert, das ist durchdacht, wir haben ein funktionierendes Konzept für die weiteren Bauten, weil da muss man auch grundsätzlich festhalten, dass die technischen Bauten der Wiener Hochquellleitungen alle einem ähnlichen Prinzip folgen. Du hast das vorhin schon erwähnt. Sie sind alle materialsichtig und haben ein verfugtes Natursteinmauerwerk. Und das Prinzip dieser Bauweise ist, dass das Wasser durch die Fugen aufgenommen wird und entlang der Fugen aber auch an die Oberfläche wieder abgegeben werden kann. Das bedeutet, die Steinoberflächen, also das Baugestein, sollte somit entlastet werden. Im Zuge eines Regenereignisses, wenn die Oberflächen nass werden, so soll das Wasser schon von den Steinoberflächen aufgenommen werden und im Idealfall wird es aber von der Fuge aufgenommen und wieder aus dem Bauwerk transportiert. So die Theorie. Somit sind aber die Fugen viel stärker als das Baugestein belastet und sind daher wartungsanfälliger. Das heißt, man muss Fugen regelmäßig tauschen. Das sieht man oft, dass ein Fugenmörtel gerissen ist oder die Fuge ist nicht mehr vorhanden. Das ist einfach eine Wartungszone und es ist ganz natürlich und normal, dass diese Fugen auch öfter getauscht werden müssen. Nur leider kommt es dann oft vor und sicher auch gut gemeint, aber dass bei Ausbesserungsarbeiten dann ein viel zu harter Fugenmörtel eingebracht wird. Also es wird dann zum Beispiel mit rein oder überwiegend zementgebundenen Mörteln dann geschlossen. Und dann ist es halt schwierig, dass das Wasser durch diese Fugen aufgenommen und wieder abgegeben werden kann, weil diese Fugen im Vergleich zu der eher weicheren Steinoberfläche eben viel zu hart sind. Also prinzipiell möchte ich jetzt Zement nicht verteufeln. Also es geht darum, die Fuge sollte weicher eingestellt sein in seinen physikalischen Eigenschaften als das Baugestein. Wenn es jetzt ein Granit ist, dann ist jetzt deine Zementfuge vielleicht weniger tragisch als jetzt bei einem Konglomerat, was wir jetzt hier vorgefunden haben. Also Konglomerat ist ein Gestein mit runden Komponenten und das hat sehr, sehr viel Porenraum. Das heißt, es kann Wasser sehr gut aufnehmen und eine reine Zementfuge hat halt keinen Porenraum und kann daher Wasser einfach viel schlechter aufnehmen. Und wenn dann immer das Wasser bevorzugt über die Steinoberfläche aufgenommen und abgegeben wird, in einer Kombination mit sehr vielen Schadensprozessen wie Frost-Tau-Wechsel, Salzbelastung und noch zahlreichen weiteren, verwittert dann die Steinoberfläche sukzessive mehr als die Fuge. Das heißt, das Niveau der Steinoberfläche geht immer weiter zurück und bis irgendwann die Fuge einen Überstand entwickelt. Und dieses Schadensbild nenne ich dann immer sehr gerne Fuge steht, Stein geht.
Das trifft es, ja. Aber ich finde, dieses Phänomen lässt sich wirklich sehr, sehr oft beobachten, wenn man einfach so durch verschiedene Straßen oder wenn ich auch denke an die Straße, die ich immer in die Arbeit gehe, dort entlang gehe, dort ist auch ein Natursteinmauerwerk. Und ja, ich sag mal, vom Naturstein ist nicht mehr allzu viel da. Der ist schon ziemlich ausgewaschen, sandet regelmäßig ab. Es gibt diverse Schollen, Schalen und Abplatzungen. Und ja, die Fuge perfekt. Kein Riss, kein Sandner. Die Fuge steht. Oft sieht man das ja auch bei Ziegelmauern, dass einfach der Ziegel an sich kaum mehr vorhanden oder sehr weit schon ausgehöhlt ist und die Fuge perfekt da ist. Aber ich glaube, das ist insgesamt auch einfach oft ein Trugschluss, dieses der Fugenmörtel ist sehr porös, den muss man so oft aufbessern und wie du schon gesagt hast, nach vielleicht bestem Wissen oder Gewissen oder auch, weil man nicht so oft die Fuge ausbessern will, nimmt man halt einfach was viel zu Dichtes und nicht Poröses, hat dann ja den Benefit, man muss die Fuge nicht ausbessern, aber rundherum das Baugestein oder der Ziegel verschwindet halt dann sukzessive. Ähnliches sieht man ja oft auch, finde ich, im Sockelbereich von Gebäuden. Das sind ja auch prinzipiell eigentlich Wartungszonen, wo Putz oder diverse Anstrichsysteme regelmäßig erneuert werden müssen. Die Bereiche sind halt durch Spritzwasser, durch Schadsalze, auch wenn wir an Streusalz in der Innenstadt denken, stärker belastet als höher liegende Bereiche, schauen halt auch dementsprechend nicht so ansehnlich aus manchmal, aber sind einfach Bereiche, die halt regelmäßig gewartet werden müssen. Und wenn die Eigentümer das nun mal nicht machen wollen oder finanziell sich nicht leisten können, werden oft dichte oder sperrende Schichten aufgetragen, um dieses Problem zu vermeiden, aber man verlagert halt die Problemzone einfach weiter nach oben. Es hilft nichts, Wartungszone bleibt Wartungszone.
Wartungszone bleibt Wartungszone, das ist halt auch das Thema, dass viele dann glauben, ja, sie müssen einfach um jeden Preis Wasser von der Bausubstanz fernhalten, weil durch Wasser entstehen viele Probleme. Ja, Wasser ist ein Katalysator für viele Schadensphänomene, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, aber eben sperrende Putze, wie du sagst, aufzubringen, ist eben nicht die Lösung, sondern man muss eben schauen, welches Material habe ich an meinem Bauwerk. Und daher ist es ganz essentiell, vor dem Bestand zu klären, welche Art von Gestein habe ich. Nimmt das viel Wasser auf, nimmt das wenig Wasser auf? Was ist denn der entstehungszeitliche oder bauzeitliche Fugenmörtel? Welche Eigenschaften besitzt der? Funktioniert dieses System? Und oft bewährt es sich, im System zu bleiben und dann nicht neue, dichte Materialien einzubringen. Es sei denn, man hat schon, also zum Beispiel haben wir gerade aktuell bei Brückenbauten ein Natursteinmauerwerk aus Granit, wo halt eben hochhydraulische, sehr, sehr dichte Fugenmörtel eingebracht sind, die aber dort wunderbar funktionieren. Und an diesem System sollte man dann auch nichts ändern und jetzt eine weiche reine Kalkfuge einbringe. Das hat zum Beispiel da gar keinen Sinn. Also es ist immer gut, sich eben die physikalischen Parameter anzuschauen. Und so wurde das auch bei dem Liesinger Aquädukt gemacht und das hat sich dann eben gut bewährt, zuerst eine Bestandszustandserfassung zu machen, eine Musterfläche anzulegen, die aber auch kritisch zu betrachten, zu evaluieren und laufend das Maßnahmenkonzept anzupassen. Das alles muss auch gut dokumentiert werden und da möchte ich gleich zu dem zweiten Projekt überleiten. Wir wurden mit der Dokumentation von den Einstiegstürmen der ersten und zweiten Hochquellenleitung betraut und vielleicht zu Beginn, dass man sich das vorstellen kann. Die Türme der ersten und zweiten Hochquellenleitung, die kann man gut voneinander unterscheiden. Diese Türme dienen dazu, zur Hochquellenleitung hinabzusteigen. Also sie schauen aus so wie kleine Wachhäuser von der Garde. Da gibt es immer diese steinernen, offenen, kleinen Türmchen. Und ich finde, sie schauen recht ähnlich aus. Also die Türme der ersten Hochquellenleitung, die bestehen alle aus einem beige-ocker-farbenen bis rötlichen Konglomerat mit einem eher bräunlichen Fugenmörtel mit eingedrückten Fugenstrich. Und die Eingangstür ist immer grün gestrichen. Sie besitzen noch ein weißes Schild an der Tür, wo man die fortlaufende Nummer des jeweiligen Turmes ablesen kann. Und auf der Kuppel ist eine grüne Metallspitze mit dem Wiener Wappen angebracht. Und die Türme der zweiten Hochquellenleitung, die bestehen aus einem eher dunkelgrauen Granit, auch mit einem sehr dunklen Fugenmörtel. Und die Eingangstüre ist ebenfalls grün gestrichen. Darüber ist aber ein farbig gefasstes Österreich-Wappen, deshalb gibt es an der Kuppel keine Metallspitze mit dem Wappen nochmal. Die Türme der zweiten sind auch stilistisch ein bisschen abgeändert, also alle haben einen quadratischen Grundriss. Der Grundriss ist aber noch etwas kleiner, weshalb die Türme etwas höher und schlanker dimensioniert sind. Und unsere Aufgabe ist es, diese Türme zu dokumentieren, bevor sie restauriert werden, womit auch eine Restaurierfirma beauftragt wurde. Und man muss sich das so vorstellen, alle 2 Kilometer entlang der beiden Wasserleitungen steht halt so ein Einstiegsturm. Also das sind halt ziemlich viele. Und derzeit haben wir mal fast alle Türme der ersten Hochquellenleitung dokumentiert. Das bedeutet, wir fahren zu jedem Turm hin, machen einmal Eingangsfotos und erfassen den Bestand und den Zustand, welches Gestein wurde verwendet, welcher Fugenmörtel ist vorhanden, wie viele Überarbeitungen gibt es schon, also wie schaut denn der sekundär eingebrachte Fugenmörtel aus, wie ist eben der Zustand der Fugen, gibt es irgendwelche Probleme von Rissen, Fehlstellen oder irgendwelchen Auflagen, gibt es Vandalismusschäden und dann werden auch Empfehlungen abgegeben, wie dann damit umgegangen wird.
Vielleicht eine kurze Zwischenfrage, werden diese Einstiegstürme noch verwendet, also um zur Hochquellwasserleitung zu gelangen oder sind sie jetzt rein sozusagen die Übrigbleibsel der früheren Nutzung?
Sie werden zum Großteil noch verwendet, also entlang der ersten Hochquellenleitung gab es einige Türme, die zu betoniert sind, das bedeutet, man kann schon die Tür aufmachen, aber der Boden ist halt dann eben zugemacht und da gibt es dann extra Einstiege dann noch einmal. Aber der Großteil sind begehbar, weil man muss ja eben nach wie vor zur Leitung hinabsteigen können, um sie ja auch zu warten. Also das ist ja alles ein gemauerter Kanal und man muss ja in regelmäßigen Abschnitten hinkommen, damit man den Kanal warten kann. Aber ich finde, wenn man sich mal bewusst gemacht hat, wie diese Türme aussehen, also wenn man mal einen Turm von der ersten und einen Turm von der zweiten Hochquellenleitung gesehen hat, dann finde ich, sieht man sie plötzlich überall. Also mir geht das halt so, vielleicht ist es jetzt auch eine Berufskrankheit, weil ich mich gerade sehr intensiv damit beschäftige. Aber wenn man eben von Wien Richtung Süden fährt, also wenn jetzt zum Beispiel im Zug Richtung Graz sitzt, dann schaut ab Liesing aufmerksam aus dem Fenster und man sieht dann überall irgendwo einen kleinen Turm aufragen. Und wenn man sich das aber auch noch näher anschauen möchte, dann kann ich sehr die Wiener Wasserleitungswanderwege empfehlen. Jetzt eben, wo wir zunehmend sommerliches Wetter bekommen, gibt es auch Wanderwege, die sich mit den Weinwanderwegen kreuzen. Also ich kann sehr den Abschnitt rund um Maria Enzersdorf, Gumpoldskirchen, Pfaffstetten empfehlen. Das sind die Türme sehr idyllisch mitten in den Weinbergen gelegen und es gibt hin und wieder dazwischen ja so kleine Raststationen, Buschenschanken, wo man während des Wanderns auch einfach eine kleine Rast machen kann. Also die sind wirklich sehr, sehr schön. Manche sind ein bisschen schwieriger zu finden, also wir mussten auch in ein paar Privatgärten reingehen, weil dort die Türme einfach stehen Einer stand in einem Heurigen in Perchtoldsdorf. Manche sind irgendwo im Wald versteckt, wo man halt nicht so leicht zufahren kann. Dann lässt man das Auto stehen und wandert mal eine Weile, bis man sie dann findet. Sie haben zwar alle fixe Koordinaten, also man weiß, wo sie sind, aber wenn man noch nicht dort war, ist es dann teilweise ein bisschen schwierig. Sonst muss man einfach den Grenzsteinen folgen oder einfach dem Wall der Wasserleitung.
Stimmt, du hast ja von der einen oder anderen Suche von Einstiegstürmchen im Wald erzählt. Aber ja, ich werde die Augen offen halten. Und falls euch das Thema wieder Wasser noch mehr interessiert, es gibt, wie Anna ja erwähnt hat, anlässlich des 150-Jahre-Jubiläums gerade sehr, sehr viele Dokus im Internet, die man sich dazu anschauen kann. Unter anderem dann auch zu Themen, wie beispielsweise die Forstwirtschaft mit dem Wiener Wasser zusammenhängt. Und den Link zu dem Wanderweg, von dem Anna berichtet hat, werden wir euch in den Shownotes verlinken und auch noch weitere Fotos auf unserem Instagram-Feed posten. Ja, Anna, danke für diesen Einblick in die Arbeit an den technischen Bauten der Wiener Hochquellwasserleitung. War sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt gerade wieder Lust bekommen, da entlang zu wandern. Bin letztes Jahr, glaube ich, mal mit dem Rad so eine Strecke gefahren. Ist wirklich sehr idyllisch und sehr, sehr schön anzusehen. Und ja, sie sind einfach wirklich schöne Bauten auch. Also es lohnt sich, sie zu besuchen. Und danke dir für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.